Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, von herzlichem zuallererst wünschen wir Ihnen einen recht guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, Sie haben sich nicht zu viel vorgenommen, denn erfahrungsgemäß halten die guten Vorsätze nur eine Woche an und dann hat man es eh vergessen, aber ein bisschen Glück kann man wohl gebrauchen und Gesundheit auch. Also erstmal recht schönen guten Tag und ein gutes neues Jahr wünschen Konstanze Holthoff und
Bernd Sterner, der sich den Wünschen und Hoffnungen von Konstanze einschließt.
Wir haben Januar und gucken wir jetzt mal aus dem Fenster. Und eigentlich müsste man selbst hier in Aschersleben vielleicht auf den Dächern zumindest einen weißen Schimmer sehen, aber mit Schnee im Januar soll es ja dies Jahr ganz schlecht aussehen, wie ich gehört habe, und du wohl auch.
Darum haben wir heute auch ein bisschen improvisiert. Das, was wir ursprünglich machen wollten, sprich ein bisschen über Winter, Wintersport im Harz berichten, wegfallen lassen. Und wir wollen heute ein bisschen was für die Bildung tun.
Du hast so Sachen rausgesucht, die natürlich den Harz betreffen, aber auch so manche Sachen, wo man meint, die sind so verlaufen, aber es hat sich herausgestellt, dass manche Dinge gar nicht so passiert sind, wie man es häufig noch auch in aktueller Literatur liest. Und da hast du mal so ein paar Beispiele. Was ist denn dir da so ins Auge gestochen?
Das bezieht sich heute ganz besonders auf unseren höchsten Berg, auf unseren Brocken. Sicherlich gibt es solche, sag ich mal, Falschinformationen in allen Bereichen. Es sind halt überall ein Erkenntnisfortschritt da und oftmals werden alte Dinge halt immer wieder übernommen, weil die Autoren nicht besser informiert sind. Wir möchten halt mal ein paar von Falschinformationen, die sich weit verbreitet haben, kurz mal informieren.
Aber zuvor machen wir noch ein bisschen Musik. Da können Sie ja schon mal drüber nachdenken, was das so alles sein könnte, was wir ansprechen wollen. Ja, und dann stürzen wir uns gleich aufs Thema. Jetzt geht es los mit den Irrtümern, die sich eingeschlichen haben in die Literatur, vor allem in Büchern auch aktuelleren Datums, beispielsweise der Brocken. Da gibt's ja so viele Bücher über den Brocken, über Brockenwanderungen und über Sehenswürdigkeiten und über das Wetter und die Geologie und die Pflanzenwelt. Es ist ja unwahrscheinlich, aber manche Fehler haben schon seit langem Eingang in die Bücher gefunden, ohne dass jemand gesagt hat, Mensch, das kann ja gar nicht so sein.
Ja, und es ist auch schwer, solche Falschinformationen und solche Fehler auszumerzen. Das hat sich irgendwo eingenistet, auch in den Köpfen, und wird dann halt auch öffentlich immer wieder von sich gegeben. So beispielsweise vielleicht für den Brocken wichtigsten Thema der Geologie, wo halt immer wieder kundgetan wird, dass der Brocken und auch dazu gehört auch der Ramberg beispielsweise, ehemals Vulkane waren. Die bestehen zwar aus vulkanischem Material, aus vulkanischem Granit, waren aber keine Vulkane. Die Definition von Vulkanen ist so in etwa, dass flüssige Magma herausgeschleudert wird, oben aus einem Krater herauskommt. Und das ist hierbei nicht gegeben. Das ist ein sogenannter Plutonismus. Das heißt, es kam von unten flüssiges Gestein. Das hat aber die Erdoberfläche nie durchdrungen. Es wurde hochgedrückt vor ca. 293 Millionen Jahren durch Plattenverschiebungen, als das Gebirge entstanden ist, ist aber nie an die Oberfläche gekommen, ist dann als plutonisches Material kurz vor der Oberfläche, sage ich mal, erkaltet. Und es ist halt ganz einfach geologisch falsch, das als Vulkan zu bezeichnen.
Und warum ändert das niemand?
Tja, weil man das früher immer so geschrieben hat, den alten geologischen Führern und dergleichen. Und die Geologie als solche ist ja auch noch keine sehr, sehr alte Wissenschaft. Und wenn man mal so überlegt, die meisten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die kommen ja aus den letzten 100-200 Jahren.
Ja.
Vorher war vieles Vermutungen. Wir werden da nachher bei anderen Themen nochmal darauf zurückkommen. Und Das sind eindeutige Fakten. Wie gesagt, dass der Brocken kein Vulkan ist, sondern durch Plutonismus, also durch plutonisches Gestein entstanden ist. Ähnlich ist es, da gibt es die unmöglichsten und verschiedensten Theorien, wo der Brocken seinen Namen her hat. Ich möchte da nicht im Detail drauf eingehen heute, weil das könnte alleine eine ganze Sendung füllen, was sich manche Leute da schon so alles ausgedacht haben. Und ich bin da sowieso ein bisschen skeptisch immer bei diesen Namensforschern, die da aus irgendwelchen Buchstaben und Wortstämmen irgendwas ableiten wollen. Das meiste, was geschrieben wird, stimmt nicht. Am ehesten, wo man heute von ausgeht, ist der Brocken von dem Begriff Bruch abgeleitet, was so viel bedeutet wie Moor oder vermoortes Gelände, was ja das ganze Brockengebiet rund um den eigentlichen Gipfel betrifft. Und wie gesagt, das ist bis heute so. Das ist ja das Ursprungsgebiet dieser zahlreichen Harzer Flüsse dort. Ne? Ja, aber eine wirkliche Erklärung, die wissenschaftlich definiert ist, wo der Begriff Brocken herkommt, gibt es bis heute nicht. Aber das, was ich eben gesagt habe, Moor, vermoortes Geländebruch, ist halt das, was man am ehesten annimmt.
Das hängt ja auch wahrscheinlich zusammen, wie die damaligen Dialekte vielleicht auch gedeutet wurden.
Also ja, wir was, hatten ja
was
immer
die Menschen dazu gesagt haben, kann ja auch schon zu Irrtümern führen. Vielleicht hieß damals Brocken was ganz anderes.
Ja, da schon öfters drüber gesprochen. Und ich habe ja da auch in meinem Büchern zur Harzgeschichte drüber geschrieben, dass es kaum eine Region gab, wie die Harzregion, die von so viel verschiedensten Völkern im Laufe der Geschichte besiedelt worden sind. Und jetzt gibt es ja irgendwo ganz neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die man gewonnen hat. Interdisziplinäre Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit Halle, mit dem Landesmuseum, dass hier in der Region, ich sage mal so, Harzvorland, Bernburg, Dessau, Köthen und dergleichen, mehr oder weniger die Wiege des europäischen Menschen war. Dass hier sämtliches Genmaterial vorhanden war, was in ganz Europa bis heute nachweisbar ist. Und von daher ist das auch sprachlich sehr, sehr schwierig abzuleiten.
Naja, und Brocken ist ja nun mal auch ein eingeführter Name, den die Leute schon seit langer Zeit kennen.
Ja.
Und, ja, klingt ja auch
also
gut.
Also zumindest
und im Berg ist es auch.
Ja, also. Und alles, was es da so an Begriffen gibt, die in der Literatur stehen, gibt es eigentlich schon so lange, wie es Bücher im Grunde genommen, also Buchdruck gibt. Ja, ein weiterer Fakt, der zwar nicht so ganz bedeutend ist, aber der sich über viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte durch die Literatur gezogen hat, ist die Höhe des Brockens. Auch wir haben in der Schule noch gelernt, der ist 1142 Meter hoch, korrekt ist aber ein Meter weniger. Man sollte sich halt merken und ich hoffe, dass in zukünftigen Publikationen und besonders in der Schule auch der richtige Wert heute verwendet wird. Auch die Durchschnittstemperaturen, die so auf den Brocken herrschen, werden oftmals Falschinformationen, die recht unkritisch sind, verbreitet. Die sind also weitaus höher, als oftmals irgendwo angegeben wird. Auch den Brocken betrifft die Klimaerwärmung. Und wir haben mittlerweile schon eine Durchschnittstemperatur, die bei über plus 4 Grad liegt. Das ist also seit Beginn der Aufzeichnungen auf dem Brocken, das ist so seit 1830, ist das eine konstante Kurve, die nach oben geht.
Und um wie viel Grad beträgt die Differenz so in den letzten, weiß nicht, 100 Jahren? Weißt du das so etwa?
Also vor 100 Jahren waren sicherlich noch um die 0 Grad. Mhm. Das sind ja auch Durchschnittstemperaturen, um 3-4 Grad erwärmt. Ne? Allerdings meine persönliche Meinung dazu, wir haben diese Kurve, wir können sie deuten. Wir sehen aber auch daraus, dass diese Erwärmung nicht nur auf den Menschen zurückzuführen ist, sondern dass die schon begonnen und stattgefunden hat, längst bevor der Mensch im Wesentlichen dazu beigetragen hat. Also ich sage mal zu Zeiten der beginnenden industriellen Revolution in etwa. Und das sollte man auch immer mit bedenken. Ich will nicht bestreiten, dass wir unseren Beitrag auch immer leisten, irgendwo zur Klimaerwärmung. Aber wir haben sicherlich auch eine Klimaerwärmung. Aber dass die nun einzig und allein auf uns zurückzuführen ist, so wie viele immer gerne es publizieren und von sich geben, das glaube ich,
das
weiß Gott nicht.
Das hört man oder sieht man ja teilweise auch im Fernsehen. Wenn man wissenschaftliche Beiträge verfolgt, die Millionen von Jahren zurücklegt, wie sich da die Vegetation geändert
hat. Da habe ich mich ja schon viele Jahre mit beschäftigt.
Da gab es ja auch noch gar keine Menschen. Ja, die Tiere, ich sag mal jetzt die bösen Klimaungeheuer.
Das kann man ja heute auch alles ziemlich exakt schon nachverfolgen über Hunderttausende und über Millionen Jahre zurück und man weiß ganz genau, dass es zu allen Zeiten immer wieder extreme Klimaänderungen gegeben hat. Keiner hat Begründungen dafür, es gibt einen Haufen Vermutungen, jeder hat andere Spekulationen. Dann kommt mal wieder der Golfstrom ins Gespräch und dergleichen. Es sind wahrscheinlich nicht nur 1, 2, 3 wesentliche Kriterien, die dazu beitragen, sondern es sind sehr, sehr viele verschiedene. So wie beim Wetter auch.
Ja, die Welt zu verstehen ist eben ein weites Feld.
Und darum bin ich auch der Meinung, man sollte sich mit solchen Spekulationen ein bisschen zurückhalten. Wir sind oftmals nicht in der Lage, 3-Tages-Wetter vorherzusagen, wollen aber sagen, wie viel der Meeresspiegel in 100 Jahren angestiegen ist, auf einen Zentimeter. Also, naja. Weitere Informationen oder interessante Dinge zum Brocken ist beispielsweise die Erstbesteigung. Sicherlich ist der Brocken schon zu allen Zeiten von Menschen, von der Steinzeit, also von den ersten Menschen, die hier irgendwo gesiedelt haben, mal bestiegen worden. Und es wird ja auch immer wieder über Kultstätten und dergleichen spekuliert, wo man aber, wie gesagt, keine wissenschaftlichen Erkenntnisse bis jetzt zu hat. Allerdings grassiert immer, dass der Nordhäuser Arzt Johannes Thal im Zuge einer botanischen Untersuchung 1572 der erste bekannte Gipfelstürmer gewesen ist. Man geht ja da auch immer wie bei den Ortsgründungen davon aus, wann ist der Ort das erste Mal in den Quellen genannt worden. Dass es die Orte teilweise schon viel, viel früher gab. Ist eigentlich jedem klar, ne? Aber man muss ja irgendwo ein Datum ansetzen und kann nicht nur spekulieren. Und so beim Brocken war es immer 1572 die erste bekannt gewordene Gipfelbesteigung. Das ist allerdings grundlegend falsch. Bereits 1460 fand diese statt von dem Gelehrten Thielemann Stella, der zu kartografischen Zwecken den Brocken aufgesucht hat, um den Harz und den Brocken zu vermessen.
Ja, und wenn man weiß, dass überall noch Material liegt in Klöstern oder in Archiven, das schon seit Jahrhunderten keiner mehr angefasst hat oder noch nicht, sich der Sache angenommen hat, da kann es immer noch mal wieder eine Neuentdeckung geben.
Ja, es ist ja auch insbesondere bevor, also all diese Wissenschaften wie Archäologie und dergleichen, Anthropologie und so weiter, überhaupt entstanden sind, sind ja schon unwahrscheinlich viele Funde gemacht worden, die teilweise auch irgendwo notiert, dokumentiert, aufgezeichnet sind, die aber spurlos verschwunden sind. Gut, was hier irgendwelche Dinge waren, wie, ich sage mal, Knochen, Scherben, Steinwerkzeuge und dergleichen, die waren für die Menschen vor 150 Jahren sicherlich und noch viel früher nicht von Bedeutung. Die haben sie dann irgendwo wieder entsorgt und weggeschmissen. Nicht diese Bedeutung, wie sie heute für uns haben. Aber es wurden ja auch viele andere Dinge gefunden aus Metallen und Schmuck und Münzen und dergleichen. Und davon ist sicherlich nicht alles eingeschmolzen oder irgendwo abhandengekommen. Das liegt irgendwo. Das eine oder andere ist sicherlich auch in den vielen Kriegen irgendwo abhandengekommen. Es kann sich nicht in Luft auflösen. Da gibt's ja viele Beispiele. Ich bin ja beispielsweise am Forschen nach der Quedlinburger Kaiserkrone. Nach der ersten, die heutige oder die letzte Kaiserkrone, die man kennt, die liegt ja in Wien in der Hofburg, die nach den ottonischen Kaisern entstanden sein soll. Aber die ottonischen Kaiser in Quedlinburg hatten auch schon eine. Und die ist über Jahrhunderte im Stift Quedlinburg gewesen und ist dann, kann ich jetzt hier nicht alles wiedergeben, aber ist dann auf ziemlich dubiose Weise abhandengekommen. Wie auch der größte angeblich jemals gefundene Smaragd. Diese beiden Dinge sind also verschwunden. Ja, dann gibt es natürlich auch einige andere Falschinformationen, wie beispielsweise das sogenannte Zitat von Heinrich Heine, den deutschen Klassikern in der Literatur, den hat man oder dichtet man bis heute ja sowieso immer so einiges an. Und so dichtet man Heinrich Heine immer an, dass er 1824 den Brocken bestiegen hat und dann auf dem Gipfel den Spruch von sich gegeben haben soll. Viele Steine, müde Beine, Aussicht keine, Heinrich Heine. Also die Literaturwissenschaft geht zu 100% davon aus, dass dieses Zitat ihm nur angedichtet worden ist.
Ja, vielleicht in fröhlicher Runde hat sich jemand hingesetzt und hat das geschrieben. Vielleicht war er auch ganz und gar dabei und hat drüber gelacht, wer weiß.
Ähnlich ist es mit den beiden Wegen, die es zum Brocken gibt, also dem sogenannten Goetheweg und dem Heinrich-Heine-Weg, sind ja zwei der bekanntesten Wanderwege zum Brocken hinauf, die beide, der Goetheweg nichts mit Goethe zu tun hat und der Heineweg nichts mit Heine, weil es definitiv diese beiden Wege als solche noch nicht gegeben hat.
Ja gut, heute werden ja auch überall Wanderwege kreiert, einen bestimmten Namen dazu.
Ja.
Und da findet man bestimmt auch dieses oder jenes Beispiel.
Nee, das ist ja richtig.
Jede Straße auch nichts damit zu tun hat. Also das
jede Straße bekommt ja auch einen Namen. Aber nee, es wird aber also immer so hingestellt, als wenn Goethe auf diesem Weg von Ilsenburg den Brocken erstiegen hat. Und das ist halt nicht der Fall. Die sind auf den damals vorhandenen Wegen, es gab ja Wege, zahlreiche, über den Harz. Die haben die genommen. Die wären nie querfeldein gegangen. Warum auch? Viel zu beschwerlich. Dazu haben sie Führer mitgehabt. Die haben sie auf die gängigen, existierenden Wegen dort hochgeführt. Das sind also auch nur, sage ich mal, Dinge, die den beiden großen Literaten angedichtet wurden.
Naja, es macht sich doch aber gut, auf den Goetheweg, auf Goethes Spuren lang zu laufen.
Ja.
Ach nee, hattest du noch ein Beispiel?
Nö, nee, also jetzt habe ich...
Jetzt haben wir, glaube ich, alles so weit.
Und dann kommen wir zu einigen, sag ich mal, doch bedeutenden Harzer Persönlichkeiten.
Ja, aber zuvor, Sie wissen es, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder Musik. Und die ganze Stunde nichts anderes als Neil Young. Ja, wir kommen nun zu den Persönlichkeiten im Harz. Da gibt es ja sehr viele, aber du hast dir wieder ein bisschen was Spezielles herausgesucht, wie ich mir denken kann, die man vielleicht nicht so kennt oder die von ihren Wirken her was ganz Besonderes hervorgebracht haben. Auf wen bist du da gestoßen?
Ja, ich habe mir für ein neues Projekt eine Menge Arbeit gemacht. In Zukunft werde ich mit einigen anderen zusammen jährlich einen Harzer Heimatkalender schreiben. Herausgeben wird den der Hinsdorf Verlag jedes Jahr. Und in diesem Zusammenhang habe ich eine Liste von Harzer Persönlichkeiten erstellt für jeden Monat. Und wir werden uns heute, das können wir ja immer mal wieder so ein bisschen einfügen, mal mit dem Monat Januar beschäftigen. Und es ist doch erstaunlich, wie viele doch bedeutende Leute aus der Harzregion stammen, im Harz geboren worden sind. Das legt man immer zugrunde. Viele von denen sind natürlich nicht im Harz gestorben. Aber es gibt doch ganz erhebliche Anzahl von Leuten, die bleibende Spuren hinterlassen haben. Erkenntnisse, auf die wir heute noch aufbauen und die heute noch in der Wissenschaft angewendet werden. Und so haben wir da als erstes den Adolf Ledebur. Adolf Ledebur mit vollem Namen Karl Heinrich Adolf Ledebur wurde am 11. Januar 1837 in Blankenburg am Harz geboren. Er ist auch dort aufgewachsen als Sohn eines Postmeisters, ist dann, nachdem er seine Schule abgeschlossen hatte, nach Zorge in die Eisenhütten gegangen, hat dort gelernt und ein Praktikum absolviert und hat dann ab 1856 in Braunschweig studiert. Er wurde dann Hüttenbeamter, hat dort die verschiedenen Posten ausgefüllt, Hüttenoffiziant, Hüttenaspirant, immer weiter auf der Bergbeamtenliste nach oben gestiegen, Hütteninspektor, hat dann in Ilsenburg 1869 die Tochter des dortigen Hüttenwerkes in Ilsenburg geheiratet und hat sich sein Leben lang mit Hüttentechnik beschäftigt. Nachdem er 13 Jahre in der Praxis gearbeitet hat, ist er dann zum Professor ernannt worden und ist nach Freiberg an die Bergakademie gegangen. Die gibt's ja bis heute. Und Ledeburs bleibender Verdienst ist die Erforschung des sogenannten eutektischen Systems, also des Eisenkohlenstoffdiagramms. Jeder, der einen Metallberuf erlernt hat, hat damit zu tun gehabt. und ist damit traktiert worden. Mhm. Wer sogar, so wie ich, dort Studium absolviert hat, bei dem war es noch viel schlimmer. Eisenkohlenstoffdiagramm, das musste man von vorn bis hinten runterbeten können. Das ist also für all diejenigen, die da noch nichts mit zu tun gehabt haben. Eisen und Kohlenstoff bilden also verschiedene feinkörnige Gefüge. Und diese unterschiedlichen Gefüge, die bei unterschiedlichen Temperaturen und Beimischungen entstehen, sind für die Metallurgie von wesentlicher Bedeutung.
Von der Stabilität und der Qualität,
ja, ja.
Und
so, und
der Elastizität.
So entscheidet man also beispielsweise den Unterschied zwischen Gusseisen und Stahl. Heutzutage gibt es ja hunderte, wenn nicht sogar tausende Sorten von Stahl. Und darauf, auf dieser Hüttentechnologie des Eisens, baut ja im Grunde genommen unsere ganze Zivilisation auf. Ne? Darauf baut die industrielle Revolution auf. Wenn die das damals nicht entdeckt hätten, sie haben es ja nicht erfunden, sie haben es entdeckt, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse gewonnen worden, dann hätte man auch, wie gesagt, keine Dampfmaschine gebaut und dergleichen, ne? Weil man hätte ja das Eisen nicht in dieser Form gehabt. Ja. Und wie gesagt, der hat ein besonderes Gefüge in der Roheisenschmelze entdeckt. Und das wurde nach ihm benannt, Ledeborit. Mit Ledeborit ist sicherlich jeder, der Schlosser, Werkzeugmacher, Dreher, irgendwas gelernt hat, irgendein Metallberuf, schon konfrontiert worden. Und dieses Ledeborit im Eisenkohlenstoffdiagramm spielt bis heute eine entscheidende Rolle. Und somit kann man schon sagen, dass Professor Adolf Ledebur bleibende Spuren hinterlassen hat als Blankenburg. Ja. Der zweite sehr prominente Wissenschaftler aus der Harzregion ist Bernhard Rentsch. Bernhard Rentsch wurde am 20. Januar 1900 in Thale geboren, ist dort auch aufgewachsen, hat Schule und Gymnasium besucht und ist dann nach dem Notabitur 1917, also als 17-jähriger, zwangsweise eingezogen worden und hat nach seinem Militärdienst dann in Halle an der Martin-Luther-Universität Zoologie, Botanik, Chemie, also Naturwissenschaften studiert und hat sich dann in der Folge insbesondere der Zoologie, der Botanik und der Evolutionsbiologie gewidmet. Und Bernhard Rentsch gilt eigentlich international in der Fachwelt, in der Biologie, als der einzige Deutsche, sag ich mal, von Bedeutung, der sich mit der Evolutionstheorie beschäftigt hat. Darwin hat jeder mal irgendwo in der Schule gehabt, Darwins Evolutionstheorie. Und Bernhard Rentsch hat diese Theologie mit den neuen Erkenntnissen, die es dann im 20. Jahrhundert gab, weiterentwickelt.
Und zu welchen neuen Erkenntnissen ist er da gestoßen?
Ja, er hat, das Ganze nennt sich dann die sogenannte synthetische Evolutionstheorie. Das heißt, gegenüber dem, was Darwin entwickelt hat, hat man halt die neuen Erkenntnisse der Wissenschaft, insbesondere der Paläontologie und alle solcher Sachen, der Mikrobiologie mit eingebracht. Bei Darwin war es ja alles noch ein bisschen, wie soll ich sagen, hypothetisch, ja? Denn die wirklichen wissenschaftlichen Erkenntnisse konnte er zu seiner Zeit noch nicht liefern. Er hat erst die eigentliche Wissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert gebracht. Und
also Rentsch war halt die Theorie untermauert und weiterentwickelt.
Ja, durch wissenschaftliche Fakten das Ganze untermauert und hat dort viele, viele Publikationen so geschrieben und ist also dort international sehr, sehr renommiert. Leider Gottes weiß das kaum einer.
Ja, wenn sich keiner um das Erbe bemüht oder es veröffentlicht.
Habe ich nicht alles erwähnt, war natürlich auch Doktor und Professor und hat auch international gearbeitet, überall, also in Frankreich.
Gefragter Mann.
Sehr gefragter Mann zu seiner Zeit gewesen.
Ja, machen wir ein bisschen Musik, aber du hast hier ja noch mehrere Blätter mit mehreren interessanten
Als
Herren
nächst.
Oder war auch eine Frau dabei? War noch nicht die Zeit, nein.
Nee, es war noch nicht die Zeit.
Ja. Gut, dann machen wir wieder Musik. Welchen berühmten Herrn aus dem Harz hast du jetzt in der Hand?
Ja, jetzt kommen wir zu Wilhelm August Julius Albert. Dann hatten wir auf einer alten Sendung irgendwann vor einem guten Jahr oder sowas schon mal ganz kurz angerissen.
Na, vielleicht fällt es mir wieder ein, wenn ich es jetzt
aber
höre.
Aber ich denke mal, er ist von so großer Bedeutung insgesamt, dass wir noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden sollten. Julius Albert ist am 24. Januar 1787 in Hannover geboren. Ist also kein Harzgebürtiger in diesem Sinne, hat aber dafür sein gesamtes Leben im Harz verbracht. Wie gesagt, in Hannover geboren und dann Bergbautechnik studiert. Und ist dann in den Harzer Bergbau gekommen, wie es damals üblich war, wenn man kein Adeliger war, in die Laufbahn eines Bergbeamten. Hat dort die unterschiedlichsten Funktionen vom Bergrat, Oberbergrat, Berghauptmann und so weiter innegehabt. Und hat gleichzeitig immer wissenschaftlich gearbeitet. Hat unter anderem eine Sammlung oder eine Beschreibung der Mineralien oder des Mineralienreichtums im Bergmenschenharz dort geschrieben. Das war das erste Mal, dass jemand so etwas formuliert wurde. Das war so um 1800. Ja, hat dort, wie gesagt, zahlreiche Ämter inne gehabt. Man war also sehr kreativ und innovativ und hatte ja zum Teil dann auch zum Schluss als Berghauptmann den gesamten Forst- und Bergbau im Oberharz unter sich. Und man hatte zu dieser Zeit ein ganz, ganz großes Problem. Die Bodenschätze in den oberen Regionen waren abgebaut. Um wirtschaftlich zu arbeiten, musste man immer mehr in die Tiefe gehen. Dazu brauchte man neue Technologien und neue Techniken. Man war schon sehr, sehr tief damals. Und man hat das dann alles realisiert mit Hanfseilen. Und die waren enorm aufwendig zu produzieren, enorm dick, enorm schwer und auch enorm verschleißanfällig. Sie haben also nicht sehr lange gehalten. Kamen also unwahrscheinlich viele Faktoren zueinander. Und dann kamen findige Leute darauf und haben das Seil ersetzt durch Ketten. Die waren zwar wesentlich haltbarer, aber natürlich noch viel, viel schwerer. Und Julius Albert hat sich damit beschäftigt und hat mit einigen Gleichgesinnten oben aus dem Harz, einem Schmied beispielsweise, begonnen, Seile zu flechten. Stahlseile aus kleinen Litzen. Und das war nun ganz was Neues. Hat dazu auch Berechnungen angestellt und. Und dann kamen die ersten Stahlseile dort um 1834 begann das im Oberharz zum Einsatz. Das war also zu dieser Zeit der beginnenden industriellen Revolution, insbesondere in Deutschland. In Großbritannien war ja schon etwas früher. Und das war ein ganz entscheidender Faktor. Ja, man wäre nämlich mit diesen altherkömmlichen Technologien, mit ihren Hanfseilen, nicht viel weiter vorangekommen. Und für die industrielle Revolution haben wir natürlich auch erheblich mehr Eisen und Erze insgesamt gebraucht, die fördert und verhütet werden mussten. Und somit war das eine ganz, ganz bedeutende Erfindung. Und ganz, ganz schnell kam das sogenannte Albertsche Geflecht auch aus dem Harz heraus und verbreitete sich in allen Bergbaugebieten der Welt. Also,
hat er denn auch
ich will nicht übertreiben.
Angemeldet?
Ich glaube jetzt nicht,
so
das war auch Patentwesen früh, ja? In dieser Form gab es ja noch nicht. Patente gab es in anderer Form schon sehr, sehr früh, seit dem 15. Jahrhundert in etwa. Das waren dann Sonderbefugnisse, die dann der Herzog oder der Graf oder irgendjemand ausgestellt hat. Dass nur derjenige das produzieren durfte, um sich abzugrenzen von anderen. Das waren aber nicht die Patente im klassischen Sinne, wie wir sie heute kennen. Ja, und damit hat der Julius Albert einen ganz wesentlichen Beitrag zum Montanwesen geleistet. Und Stahlseile nehmen ja bis heute noch in vielen, vielen Bereichen, insbesondere der Schwerindustrie und dergleichen und auch im Bergbau, sind das ganz, ganz bedeutende Faktoren. Ja, kann man weiß Gott nicht anders sagen. Und wie gesagt, das Stahlseil ist von ihm im Harz erfunden worden. Und wie das manchmal so ist bei wirklich guten Erfindungen, die verbreiten sich dann auch sehr, sehr schnell. Und ja, da kann man sich so einiges oben in Klausthal-Zellerfeld in den Bergwerkmuseen angucken. Dort gibt es auch noch irgendwo So ein Replikat des ersten Seils, was sie damals geflochten haben. Gibt es also so einiges zu sehen. Aber das hat im Grunde genommen, ja, kann man schon sagen, den Bergbau revolutioniert. Ist mit Sicherheit gleichzusetzen mit dem Einsatz von Dynamit beispielsweise im Bergbau, um Sprengungen vorzunehmen, ja, wo sie vorher mit Hammer und Meißel gesessen haben. Als nächstes kommen wir dann zu jemandem, den nur sehr, sehr wenige noch kennen, Polycarp Kusch.
Schöner Vorname.
Ja, ein sehr seltener, ja. Polycarp Kusch wurde am 26. Januar 1911 in Blankenburg geboren. Ein Jahr später allerdings siedelte seine Familie schon nach Amerika aus. Wir können uns also nur anheften, dass Polycarp Kusch ein geborener Harzer ist. Und er wurde Physik-Nobelpreisträger. Und das ist ja nun schon ein bisschen was in der wissenschaftlichen Szene.
Ja. Ist er denn mal wieder nach Deutschland zurückgekommen?
Mäßig ist er nicht nach Deutschland zurückgekommen. Ist er in den USA geblieben. Hat ja ein gutes Alter erreicht, ist am 20. März 1993 in Dallas, Texas gestorben. Aber ja, er hatte halt die zwei Kriege dort mit und dergleichen. Ne? Und wurde dann auch, wie viele andere Physiker und Wissenschaftler auf diesen Gebieten, natürlich auch instrumentalisiert. In diesem Fall von den USA. Es war also jemand, der sich insbesondere mit Mikrowellenelektronik beschäftigt hat und da dann sehr große Erfolge erzielt hat, der Massenspektrometer gebaut hat und entwickelt hat und somit auch in dem ganzen Bereich Quantenelektronik und dergleichen geforscht und gearbeitet hat. Und es würde, glaube ich, zu weit führen jetzt im Ganzen hier, den Grund für seinen Nobelpreis zu nennen. Er hat also einige radioaktive Elemente untersucht und hat dazu neue Erkenntnisse gewonnen. Und aufgrund dessen ist ihm der Nobelpreis für Physik im Jahre 1955 verliehen worden. Meines Wissens nach jetzt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, ist das der einzigste Nobelpreisträger, den wir haben. Könnte sein, ich weiß es jetzt nicht, Robert Koch?
Ja, der glaube ich noch.
Bin ich jetzt überfragt. Ja, und dann kommen wir abschließend für den heutigen Tag noch zu Karl Friedrich Christian Moos.
Moos. Ohne Moos nichts los.
Aber nicht mit Doppel-O, sondern mit O-H.
Ah ja.
Christian Moos ist auch wieder jemand, der insbesondere den Leuten, die im Metallgewerbe tätig waren oder sind und dort eine Ausbildung genossen haben oder ein Studium, bekannt sein dürfte. Denn er ist der Erfinder der Mohs-Härteskala.
Und was besagt die?
Ja, Moos wurde am 19.01.1773 bereits in Gernrode geboren. Und hat sich halt mit der Mineralogie beschäftigt, sein Leben lang. Und hat dort große technisch-wissenschaftliche Leistungen, die weltweit Beachtung und Bedeutung hatten, erbracht. Und nachdem er viele Jahre studiert hatte und dann viele Jahre in der Praxis tätig war, waren ja die früher alle, wurden sie dann, nachdem sie noch praktische Erfahrungen gesammelt hatten, dann irgendwo zur Lehre eingesetzt als Professor. Und die sogenannte Mohs-Härteskala ist eigentlich eine ganz schlichte Sache. Er ist halt auf den Nenner gekommen, dass immer harte Materialien weiche ritzen.
Ja.
Ja. Und daraus hat er eine Skala gemacht.
Ach so.
Und das ist einfach eigentlich die einfachste, die es gibt und die bis heute eigentlich angewandt wird. Insbesondere wer so einen Beruf hat wie Werkzeugmacher, was ich auch mal gelernt hatte, kennt sich damit aus.
Also ein bewährtes System.
Da wird also mal mit einem Ritzversuch getestet, wie hart ist das Material. Ja. Wie kann ich das jetzt bearbeiten? Und hat dann eine Skala entwickelt, die von 1 bis 10 geht. 1 ist das Weichste, da hat er Teig angenommen, das ist mit dem Fingernagel schabbar. Danach kam dann mit der Stufe 2 auf der Härteskala Gips oder Halit. Das ist dann noch ja, mit dem Fingernagel ritzbar beispielsweise. Dann kommt Calcit und danach kommt dann Fluorit, dann kommt Mangan, dann kommt Feldspat, dann kommt Quarz. Quarz ist dann schon so hart, das lässt sich dann nur noch mit Glas ritzen. Und dann kommen wir schon in den Bereich damals der Edelsteine. Die Nummer 8 in der Härteskala ist der Topas, die 9 der Korund und die 10 das Härteste. Genau. Und das hat sich ja im Grunde genommen dem Härtesten bis heute nicht geändert. Mhm. Gut, heute haben wir dann halt Hartmetalle, die ähnlich hart sind. Ich weiß nicht, ob es oder Industriekeramik. Aber ich glaube, über Diamant hinaus geht bisher noch nichts. Gut, wir sind in der Lage, ja auch schon mittlerweile künstlich Diamanten zu erzeugen. Ne? Aber die letzten drei waren dann halt, wie gesagt, Edelsteine, 9 Korund. Korund wird ja bis heute überall eingesetzt, ist ja Bestandteil von Schleifscheiben. Insbesondere auch wieder in der Metallindustrie und in der Industrie, die Steine verarbeitet. Also Steinmetze und dergleichen, ne? Und das war also im Grunde genommen die erste Härteskala, die es gab, wo man sich dran orientiert. Und die ist dann später auch in alle anderen umgerechnet worden. Da gibt es ja Vickershärte und so weiter und so fort.
Also noch so eine Unter...
Neue Verfahren und
zwischen, also was zwischen zwei Härtegraden liegt.
Ja, ja. Sein Härteprüfverfahren hat bis heute Bedeutung und früher insbesondere.
Ja, da haben schon. Wir ja jetzt wieder viel erfahren, bin ich. Und ich hoffe auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen klüger geworden. Oder was Vergessenes wieder aufgefrischt. Und man sieht mal wieder, dass es im Harz nicht nur interessante Berge und Täler gibt, sondern eben auch viele interessante Menschen, die doch die Industriegeschichte nachhaltig geprägt haben. Ja, und wir warten jetzt auf den Februar und hoffen auf Schnee. Und vielleicht können wir dann noch einige Wintersport-Tipps geben. Irgendwann sind im Februar Ferien. Ich habe jetzt die Daten nicht im Kopf. Aber es gibt ja natürlich auch immer Wochenende. Und
ja, auf jeden Fall werden wir uns auch aufgrund der Ferien dann für den Februar ein bisschen was ausdenken, wo man dann schon mal wieder ein bisschen rausgeht.
Genau, ich weiß auch gar nicht, wann Karneval im Februar ist oder ob es im März ist, könnte ziemlich spät sein. Ich glaube, Ostern ist auch ziemlich spät. Das Jahr hat ja gerade angefangen. Wer denkt da jetzt schon an Karneval und Ostern? Die Stunde ist wieder schnell vergangen. Und Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn Sie Anregungen haben oder sagen, Mensch, ich kenne noch diesen oder jene Menschen im Harz aus meinem Ort, den wir hier mal würdigen können, dann einfach zum Hörer greifen, hier bei Radio HBW anrufen unter 03473 84020 oder einfach mal bei dir, Bernd, nachschauen.
Wir haben ja auch viele Persönlichkeiten bei uns auf der Webseite mittlerweile. Ja. Es kommen ständig neue dazu, aber man stößt auch ständig auf neue.
Ja.
Ja. Ja, wenn Sie dieses Thema interessiert hat,
würden wir uns freuen.
Würden wir uns freuen. Wenn es Sie nicht interessiert hat, können Sie sich auch gerne melden.
Genau.
Wir haben ja heute nur wenige Persönlichkeiten, die ihren Geburtstag im Monat Januar hatten, erwähnt.
Ja.
Es gibt ja noch 11 Monate.
Genau,
und
es sind noch 11 Monate.
Und sage ich mal, es hätte auch allein für den Monat Januar noch reichlich weitere Persönlichkeiten gegeben. Ich habe mich heute nun mal ein bisschen drauf konzentriert, Persönlichkeiten aus der Wissenschaft vorzustellen, aber es hätte auch reichlich andere Künstler beispielsweise, ich nenne mal Einar Schlief oder Adolf Ey oder wen auch viele noch kennen werden, weil er noch gar nicht so lange tot ist, Professor Franz Böhmer, ehemaliger Präsident von Werder Bremen und im Vorstand des DFB. Ich merke schon, Fußball ist nicht so dein Ding. Aber wie
absolut
gesagt,
nicht.
Es gibt da noch sehr, sehr viele weitere sehr interessante Leute. Es ist halt so, viele sind hier geboren, sind weggezogen und haben ihr Leben dann in anderen Regionen oder teilweise sogar in anderen Ländern oder auf anderen Kontinenten bestritten. Andere sind woanders geboren, sind in Harz gekommen und haben hier ihr Leben vollbracht. So wie beispielsweise Leo von Klenze, der wohl bedeutendste klassizistische Architekt, den es gab.
Unerschöpflich.
Unerschöpflich, ja. Also da gibt es nun sehr, sehr viele. Oder ein anderer sehr bedeutender Wissenschaftler, Martin Heinrich Klapproth, der hier in Quedlinburg geboren ist, in Wernigerode gearbeitet hat und der einige Elemente entdeckt hat, unter anderem Uran.
Also wir werden ja nicht arbeitslos.
Nee.
Ja, dann machen wir heute hier Schluss. Die Uhr läuft wie immer gegen uns. Wir können die Stunde nicht verlängern, auch wenn wir gedanklich ein paar Sekunden dranhängen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und Sie schalten auch im Februar wieder ein bei Harzlichem mit hoffentlich Wintersporttipps. Aber soweit können ja die Wetterfrösche nicht vorhersagen. Und wir werden sehen, was wir dann bringen werden. Recht schönen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Und für Sie am Mikrofon waren wie stets Konstanze Holthoff und Bernd Sternahl. Tschüss.